Pro und Konter, vielleicht ist die allerletzte Sendung, wer weiß. Ganz am Schluss gibt es da dazu eins wissenswert oder eins, was ihr nicht wollt wissen. Sonst reden wir ganz viel über Hockey. Schließlich fährt am Dienstag die neue Hockeysaison in der Schweiz an. Wir checken die Liga und reden über Formel 1 und Velo-WM. Und selbstverständlich sagen wir auch, was der Sherdan Shaqiri zu Basel angestellt hat und am Wochenende wird anstellen. Auf dem Fußballplatz natürlich. Wir bleiben Sport.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Pro und Konter, unser Podcast. Emanuel Gysi.
Hoi.
Sag mir.
Es geht gut.
Geht's gut? Was ist diese Woche passiert? Oder sagen wir es so, was ist in der letzten Woche passiert, seit wir aufgenommen haben? Ich glaube, Ende August war.
Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen?
Schon länger? Doch, schon. 2-3 Wochen her.
Ja, einiges. Also heute Morgen ist mein Velopneu geplatzt.
Genau.
Also es reiht sich. Es ist ein Podcast-Fluch, der offensichtlich auf unseren Velos liegt. Du gehst ins Feld, wenn während du irgendwelchen Flugis nachschaust. Oder wirst von Hunden attackiert, ich erinnere mich düster.
Böse angeschaut.
Ja, und ich bin heute auf dem Weg ins Büro gewesen, und dann zack, in voller Fahrt, hat es wirklich geklopft. Ich weiss nicht, ob ich über etwas übergefahren bin oder was, genau, ist nicht klar. Und ich dachte, komisch. Und dann war er platt gewesen. Und dann ist das passiert, was immer ein bisschen unangenehm ist, wenn man mit dem Velo ins Büro fährt und der Pneu macht nicht das, was er sollte. Man kann nicht mehr weiterfahren. Dann habe ich geschoben. Und jetzt steht mein Velo irgendwo auf halbem Weg und ich weiss, ich muss es holen und das Wetter ist schlecht. Das heisst, es wird jetzt länger dort mit einem Platten angebunden stehen, bis ich mich aufraffen kann. Und je länger dass ich warte, um mich aufraffen, desto unwahrscheinlicher wird, dass ich es in der nützlichen Frist wieder auf Vordermann bringen. Das heisst, es droht viele Bus- und Tramfahrt in der nächsten Zeit. Ja, und das ist eigentlich schade, muss man sagen.
Mutter von all meinen Urängsten, wenn ich mal auf meiner Flughafenrunde bin, ein Pneu platzt. Ich habe zwar einen Kit hinten im Rucksack, wo ich einen neuen Schlauch montieren könnte, aber ich weiss auch, ich bringe es nie fertig. Nie. Mit den Gabeln, wo man muss den Pneu und den Schlauch von der Felge befreien, werden sie nie herbringen. Wenn in der Stadt so etwas passiert, kannst du einfach das Velo stehlen und auf das Tram oder so etwas. Aber wenn du irgendwo im Juhe draussen bist, also zu Kloten zum Beispiel, dann, was passiert denn? Du bist ja abgeschnitten von allem.
Von der Zivilisation.
Aber könntest du jetzt so einen Schlauch ersetzen,
wenn einer dabei ist? Theorie schon, aber ich muss zugeben, das habe ich schon sehr lange nicht gemacht. Von dem her. Das ist ja, glaube ich, auch einer von diesen Bereichen, wo die Technologie nicht wirklich Fortschritt gemacht hat, beim Veloschlauchwechseln. Also, wo während dem überall das Leben bequemer wird, habe ich das Gefühl, es ist immer noch ein Gemurks mit diesen Plastikhebeln, ja, wo man dann muss den Reifen vom Felgen trennen, um nachher den Pneu befreien. Das ist, man kommt dreckige Hände über, es ist ein Gemurks und am Schluss flucht man und hat geschwitzt. So und es ist schlechter als vorher, weil man hat es ja selber gemacht. Der Vorteil eigentlich, wenn man in der Stadt eine Platte hat, im Idealfall passiert das gerade in der Nähe von einem Veloladen. Und dann kann man das Velo zu diesem Veloladen schieben und nachher das dort abgeben und sagen, du, ich komme heute oben auf dem Heimweg wieder vorbei. Das war jetzt mein Pech gewesen. In meiner Nähe war eigentlich nichts gewesen. Das war
an der Limmat gewesen.
Was? Nein.
Erstens mal, am Montag haben die meisten
Velo dazu. Ja, das kommt dazu.
Wenn du denen sagst, ich komme es heute Abend wieder holen.
Ja, das stimmt.
Ja,
hat schon mal funktioniert.
In 5 Jahren
vielleicht. Das ist leider sehr wahr. Nein, ich habe das schon mal gemacht bei einem Velohändler sehr nahe von da. Und dort kann ich nicht mehr
an,
weil da hat es, Seefeldstrasse sogar.
In Zürich.
In Zürich, Schweiz. Der hat dann den geflickt. Aber leider so, dass er vergessen hat, den Glassplitter, der für das Aufschlitzen vom Pneu verantwortlich war, den hat er nicht aus dem Reifen rausgenommen. Was zur Folge hat, dass ich einen Tag später wieder eine Platte hatte. Und dann ist es dann doch zu einem heftigeren Wortgefecht gekommen, bis er eingesehen hat, dass er jetzt nicht davon kommt, indem er mir einfach irgendwie einen Gutschein für 15 Franken schenkt, sondern
Nein, nein, das muss man machen. Gegangen, oder? Symptombekämpfung ja, genau. Allein. Man muss übel auf den Grund gehen.
Richtig. So. Ja, und vor allem, es hat dann auch Seefeldpreise verrechnet, muss man sagen. Also gut, ja. Für die nicht in Zürich wohnen, es ist eher teuer, um da Wohnungen haben, zum Beispiel.
Und
ja, jetzt kenne ich da und eben auch Pneuflik. Also es
kostet ungefähr gleich viel wie in Langenthal ein neues Velo.
Etwas so. Genau, jetzt wollte ich sagen, Wohnungsmiete für eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Aber das ist etwas Gleiches. Ja, also das ist mein Morgen gewesen.
Ja. Spannend, ich bin nur mit der S-Bahn zum genau sein daher gefahren. Es ist nichts passiert. Es war alles sehr pünktlich gewesen, was wieder mal zeigt, wie gut dass das alles funktioniert bei uns, Bahn allgemein. Aber unser Thema, apropos Schläuche und Kloten, die Hockeysaison fährt
wieder
an. Die steht vor der Tür. Wir nehmen am Montag auf, Mittag, am Dienstag geht es los mit der ersten Runde. Wer soll dem ZSC ein Bein stellen? Man hat das Gefühl, mit dem Titel im Rücken sind die noch mächtiger und überzeugender als vorher.
Das ist eine gute Frage.
Wer soll die?
Also,
und dann hat es noch den Mark Crawford. Vorher hätte man können sagen, gut, Schlendrian, Meisterblues, um das Unwort wieder einmal bemühen. Mm-hmm. Irgendetwas lässt nach. Aber so.
Ja, gut.
Nicht viel versprechen, also, ohne den Wind aus den Segeln zu holen.
Schauen Sie nicht. schaltet doch wieder ein, wenn die Hockey-WM ist. Vielleicht holen wir das mal in den Titel. Nein, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Aber man muss schon sagen, also im ZSC ist die Ausgangslage ja gleich wie letztes Jahr. Die müssen den Titel holen, sonst ist es keine erfolgreiche Saison. Ich glaube, wenn sie ihn nicht geholt hätten, hätte man dann wirklich, jetzt im letzten Frühling, hätte man dann tatsächlich müssen über sehr ernsthaft darüber reden, macht das Sinn, was wir hier machen, weil es ist doch recht teuer, was man sich da leistet. Und wenn nie etwas rausschaut dabei, ja, sollte das irgendwie Konsequenzen haben. Von dem her, der Druck ist meiner Meinung nach schon ganz klar immer noch beim ZSC, also den Titel auch zu verteidigen. Jetzt, wenn man sich so anschaut, was über den Sommer passiert ist, muss ich sagen, mache ich mir ein bisschen Sorgen um Lausanne, weil die auf der Goalie-Position, Lausanne als Finalgegner, auf der Goalie-Position grosse Unbekannte haben. Ich glaube, die drei Goalinnen, die aufgeführt sind auf der Webseite, sind zusammen, ich glaube, 18, wenn man es zusammenrechnet. Nein, es sind sehr junge. Der Thibaut Faton, der sich jetzt noch nicht wirklich bewiesen hat, der steht ist mit 22. Dann gibt es Kevin Pasch, der letztens schon gute Leistung gezeigt hat für Lausanne. Aber neben Conor Hughes eigentlich die Nummer 2 war. Sonst gefällt mir die Mannschaft eigentlich noch gut, so wie sie daherkommt. Also es gibt immer so ein paar Ungewissheiten bei den Importspielern. Man hat die finnische Fraktion verstärkt, was oft eine gute Idee ist, wie die Vergangenheit gezeigt hat im Schweizer Hockey. Von dem her, ja, dürfen wir dort gespannt sein. Ich traue denen aber irgendwie nicht ganz zu. Einfach weil viel müsste aufgehen, dass sie noch einmal an den Punkt kommen.
Mm.
Und dann sind wir dann schnell irgendwie beim EVZ, der jetzt hinten den Laden zumacht und drei Ausländer aufstellt, was vielleicht keine schlechte Idee ist. Nein, stimmt. Doch, es sind drei. Ja.
Es sind drei, genau.
Der Herr Carlson, Gabriel Carlson, der noch dazugekommen ist.
Faszinierend, muss ich sagen.
Ich finde es eine spannende Idee tatsächlich. Ja. Hat man so noch selten gesehen in der Schweiz. Man muss sicher nicht als flächendeckend von Anfang an von der Saison an Konzept.
Das zeigt ein bisschen, was dahinter steckt, nämlich genau das Konzept und nicht einfach nur der Ausländer ist der am meisten Goal schiesst, was ja in vielen Fanköpfen immer noch umgeistert. Die Ausländer können einfach besser Goal schiessen, zum Teil stimmt das. Aber da ist das Konzept dahinter, nämlich die Abwehr zu verstärken. Obwohl man den Giannone hat, der bei dem Anfang noch mit einer Verletzung ausfällt, aber man hat ja den Tim Wolf geholt von Aschua und da muss man sagen, wenn der Wolf kann in Aschua brillieren, dann müsste er in Zug ja eigentlich zum Nazi-Goli reifen.
Ist das so?
Es wird, ich sage jetzt mal, der wird qualitativ weniger herausgefordert sein von den Schüssen, als er in Aschua herausgefordert war, weil man annimmt, dass der EVZ eine bessere Abwehr hat, die systematischer vorgeht und deswegen auch die Chancen in der berechenbar sind für einen Goalie. Ob das tatsächlich stimmt, das ist Theorie. Aber der ist sicher, ich sage jetzt mal, der ist hart gekocht. Wenn er in Aschua brillieren hätte können, dann hat man doch auch einen Haufen Niederlagen gehabt. Also wenn er das durchhält über mehrere Jahre, muss man sagen, dem kann eigentlich nicht mehr Angst einjagen.
Wie gespannt. Weil der Druck jetzt hat er plötzlich so etwas wie Druck. Bei Aschua, du spielst und du weißt, du wirst Ende Saison Playout spielen, sollte sich in der Swiss League irgendjemand anschicken, ein mit einem genehmigten Aufstiegsgesuch dann auch noch B-Meister zu werden. Das ist es dann aber auch. Also eigentlich ist das, ja, du bist dort nicht gerade in einer geschützten Werkstatt, aber du hast weniger Druck, wenn mal etwas schief geht. Ja gut, blöd, bist halt bei Aschua. Das ist jetzt natürlich schon anders. Also ich glaube, das bin ich
gespannt. Das ist gespannt. Anders. Allerdings muss man auch sagen, dass in der Verteidigung, wenn du es schaffst, dass in Aschua nie zum Thema wirst, das heisst, Aschua könnte natürlich mit einem anständigen Goalie einmal 13. werden. Das hat es nie geheissen, das ist eigentlich bewundernswert. Oder? Also
das
Wolf hat immer dafür gesorgt, dass er im Gespräch ist, aber durch das Band positiv konnotiert. Und das ist irgendwie auch eine Kunst. Und vielleicht auch jetzt die Belohnung kriegt er, dass er in Zug spielen darf. Ob denn das tatsächlich eine Belohnung ist, wenn du am Anfang schon musst, den Giannoni vertreten musst, ich weiss nicht. Wobei, der EVZ ist eigentlich auch ein bisschen auf Wiedergutmachungstour nach einer So-la-la-Saison, also comme ci, comme ça, wenn man gerade bei dem Wortspiel bleiben will. Es war weder Fisch noch Vogel gewesen. Sie sind nicht schlecht gewesen, sind eigentlich dann in den Playoffs halt schon auch von der Tatsache gestanden, dass eigentlich gegen Zürich keine Chance gehabt.
Das hätte man so müssen sagen, ja.
Das hat wahrscheinlich denen auch einen Stich versetzt und zeigt, dass sie da nochmal arbeiten müssen am Kader. Man hat sich dort aus Sicht von Zug auch so geäussert, finde ich noch gut, selbstkritisch. Dort haben wir ein paar Fehler gemacht, vielleicht zu wenig robust, rustikal unterwegs gewesen, um dann auch dagegenheben können. Und man hat gemerkt, offensichtlich, in der Abwehr müssen wir noch sicherer werden. Für das brauchen wir gute Leute, die vor allem auch eben das genau können machen, verteidigen. Weil durch die höhere Anzahl an Ausländern haben wir jetzt zum Teil schon Stürmer in der Liga, die auch bezüglich Dimensionen eher an die NHL erinnern. Wir haben einen Haufen fast 2 Meter Leute mit entsprechender Wasserverdrängung. Und die dort aus diesen roten Zonen fernzuhalten, das wird nicht einfacher. Macht auch mehr Spass zum Schauen, das finde ich gut, das müssen wir nur noch das Feld verkleinern. Da hätten wir fast ein NHL-Verhältnis. Das darf man gar nicht erwähnen, weil das will man nicht, das habe ich erfahren. Das NHL-Eis will man bei uns nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil man dann wahrscheinlich müsste umbauen und das kostet Geld. Und Geld ausgeben will man nur für Spieler, sonst für nichts.
Schade eigentlich.
Irgendwie das schon.
Mittelfristig wäre es eine gute Sache.
Aber wobei, ich habe letzte Woche mit dem Sportchef geredet und der hat genau das Gegenteil behauptet. Er behauptet, wir hätten zu wenig gute Spieler, die auf dem kleinen Eis gleich gut spielen könnten. Wie das auf dem grossen Eis
machen. Ja, weil sie es nicht üben. Hast du mir denn auch gesagt?
Ich habe gesagt, im Gegenteil. Ich finde, genau denen kommt das noch zu Pass, weil wenn du mehr Zeit hast, kommst du auch auf dumme Ideen. Also wer Zeit zum Versauen hat, der kommt auf dumme Ideen. Wenn du keine Zeit hast, dann musst du instinktiv entscheiden. Und das ist für einen Haufen Leute gar nicht so schlecht. Die machen dann zwar nicht immer das Richtige, aber ich habe das Gefühl, unsere Profis könnten auf dem kleineren Eis profitieren. Ich würde es gerne mal sehen.
Ja, egal. Aber so gleich wird das nicht der Fall sein.
Es ist auch nicht das grosse Thema, aber was mich tatsächlich auch interessiert, weil wir vorher beim Team Wolf waren, wird es auch schon gelingen, endlich mal wegzukommen von dem 14. Platz.
Ich, Achtung, Breaking News, weiss es nicht. Aber ich habe gestaunt, als ich die Kaderliste gesehen habe. 2 Finnen hat man gehört. Der eine, der auf einen sensationellen Namen Jerry Turkulainen lässt. Und wer war der andere, der jetzt angekommen ist? Es sind die 2 Topscorer aus der finnischen Liga, aus der SM-Liga, die eine sehr vernünftige Liga ist, die im Normalfall Ola Palve ist das der gewesen, oder? Oder genau. Andere war. Und dann ist der Julius Nettinen auch noch dort, der
mal bei Ambrì
war und damals, glaube ich, auch als Topscorer aus der finnischen Liga gekommen ist. Wie machen die, wie geht das? Wie kommen die dazu, sich mal schnell die besten Schützen aus Finnland einzukaufen?
2 Möglichkeiten. Erstens, man hat sie brandschwarz angeschaut. Oder zweitens, man hat sie mit Lamborghinis bestochen, weil es dort das Brunndruck gerade neben der Eishalle ja die Lamborghini-Garage hat oder Sportwagen-Garage. Und ja, wenn man einem Finn sagt, du kannst in die Schweiz kommen, du kannst eine Lamborghini fahren und es ist schön bei uns, dann glaubt er das. Es ist ja auch schön dort hinten. Es ist anders schön, als es bei uns schön ist, aber tatsächlich. Und Finnen fischen ja gern in der Regel und dort hinten im Jura hat es wunderschöne Gebiete. Le Doux zum Beispiel, dort lässt sich gut auskommen, wenn man gerne fischt.
Also der Jerry Turkulainen, das haben meine tiefschürfenden Recherchen ergeben, ist geboren in Mikkeli, Finnland. Da bin ich schon gewesen.
Ah, dann kannst du uns ja berichten, wie schön dass es dort ist.
Dort hat es vor allem Wald. Das heisst, der müsste sich eigentlich, der müsste sich eigentlich sehr wohl fühlen in der Aschua. Ja, 25 und jetzt in Bruntrud gestrandet. Das ist überraschend. Grundsätzlich ist ja das zu begrüßen, wenn dort Spieler unterwegs sind, die interessant sind, die für die Liga eine Bereicherung könnten werden. Ich bin wirklich gespannt. Aschua, wo ja dann auf ausländisches Personal im Sturm setzt und in der Defensive haben sie, glaube ich, TJ Brennan, der eigentlich auch eher eine Offensivkraft ist, oder?
Erstaunlicherweise.
Also dort könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt, vielleicht wäre es eine Idee, das Modell Zug zu adaptieren, den Laden zu machen, weil man hat ja den von dir erwähnten Tim Wolf verloren hintenin. Also, und bei aller Liebe für die Herren Gonz und Chacho, das ist schon eine andere Kategorie.
Wie heisst der Dritte, was noch hat? Das sei der Beste,
hat mir einer gesagt. Patenode, oder ist
der? Ja, genau. Ja. Junge Goli, wo die grössten Aussichten hat. Natürlich, die anderen sind auch schon in die Jahre gekommen. Darum Zukunftsperspektive bei ihm natürlich viel besser.
Vor allem in Martini gespielt in der letzten Saison. Ja. Swiss League, 17 Match gemacht. Vielleicht, ja. Ist noch schwierig, ich finde es immer schwierig zu projizieren, wie schnell macht dann einer den Schritt der Liga weiter rauf. Schwierig. Und ja, vor allem hinter deren Abwehr viel Spass. Also.
Genau, das wundert mich ein bisschen, dort die Strategie nicht gegen den Julien Mogler, der ja weiss, was er tut. Aber dort ist mir die Strategie von Heinz Ehler, besser gesagt, schon immer vertrauter gewesen, nämlich zuerst mal versuchen, Goal zu verhindern. Es ist immer einfacher zum Goal verhindern. Also zum so spielen, wenn du weißt, du hast eine sichere Defensive. In dieser Liga viel Goal schiessen, zum Teil gegen die Gegner, die ja auch schon immer Aussenseiter ist eigentlich. Also jeder Gegner ist von Grund auf besser. Kann sehr schwierig werden, wenn du dann noch eine Masse an Goal kassierst. Also die Ansprüche, wie viel Goal muss ich schiessen, aufgrund vom Schnitt, dann bist du bald mal bei 4-5. Ja, gegen wer willst du denn die Goal schiessen? Also gut. Aber diese Philosophie können sie ja pflegen. Es ist natürlich auch jetzt ein Test gelernt dort. Also der Ausländer, die aus Finnland kommen, wenn die einschlägen dort, dann landen sie dann schnell mal irgendwo, wo sie noch viel mehr verdienen können. Das man auch nicht vergessen, weil sich Aschua auch nicht alles leisten kann. Es ist eigentlich eh ein Wunder, dass die in der National League bestehen können, wo doch Betriebskosten, die Ansprüche, das sieht man. Also lieber 10 als 9 Millionen. Und das jedes Jahr stemmen zu können, wenn man nicht mit 10 hinter sich hat, mit ganz tiefen Säcken. Nicht so einfach.
Ja. Weißt du, wer ist das Aschua von der obere Tabellenhälfte? Ich möchte es gerade sinken.
Aschua von der oberen Tabellenhälfte. Müsste Servet sein.
Servet? Ich hätte jetzt gesagt Davos.
Davos?
Also sie haben die besseren Goalinnen. Ich glaube, das ist der Unterschied. Neu der Luca Hollenstein, der dort im Goal ist, in Zug Ersatz vom Genoni.
Also du meinst einfach wegen der und Strategie, wie man die Ausländer
aufteilt. Genau. Also man hat Julius Honka geholt. Circus Julius.
Fantastisch.
Beim SCB kurz einen Kaffee genommen letzte Saison, bis der Jussi Tapola, der Trainer, zu Bern gemerkt hat, ui, das ist ein Verteidiger, der versucht, verrückte Sachen zu machen. Und vor allem Sachen, die in meinem System nicht vorgesehen sind. Und vor allem Sachen, die auch mal hinten rausgehen können. Und dann hat man ihn abgeschüffelt. Jetzt ist er zu Davos gelandet und dort hat man ja dann auch in der Offensive sich recht Feuerkraft dazugehört mit dem Herrn Tambellini, der glaube heiß umworben war, Adam Tambellini, der jetzt in Davos gelandet ist. Philipp Sadina, der ein grosses Talent geholt hat. In Nordamerika, muss man jetzt wahrscheinlich sagen, gescheitert ist. Von Detroit, ich würde sagen, mit etwa 6. Pick oder so gezogen worden vor ein paar Jahren im Draft. Und dazu hat man die schon bekannten Stranskis, Nordströms von dieser Welt und dann noch ein paar Schweizer, die nach vorne etwas machen können. Also dort erwarte ich auch Spektakel. Bin dann aber gespannt, ob das reicht von der defensiven Stabilität her. Mit Klaas Dahlbeck allein, Sven Jung, reicht. Nico Gross ist noch dort, der für, sag jetzt mal, seriöses Defensivhandwerk sollte eigentlich stehen. Aber dann hört es dann auf. Also Michael Fora bin ich immer so mitbegeistert. Körper super. Fehlerquoten aber gleich irgendwie recht hoch. Und dann hockt er auch noch zwischendurch auf der Strafbank.
Aber das wäre ein Jung, darf man positiv
sagen. Habe ich das gesagt? Weiss es nicht.
Bis jetzt nicht, das
wäre nicht. Habe ich wählen.
Ja.
Falls ich es nicht gemacht habe.
Sven Jung hat deutlich gewonnen an Renommee, denkt es mir.
Das in
der Nazi zuerst einmal ein bisschen unerwarteterweise dabei gewesen. Dann unter dem schon genannten Michael Forza oder vorher gelitten, der sehr fehlerhaft war am Anfang. Er mit ihm auf dem Eis gestanden, hat müssen auf das Ersatzbänkli im gleichen Atemzug und nachher aber gezeigt hat, dass der sehr wohl sehr solid spielen kann und so einen Haufen Punkte gesammelt hat. Jetzt, wo es auch schon einen neuen Vertrag unterschrieben hat, die Haare abgeschnitten und Vater geworden. Also was will man mehr?
Geht's rund?
Dem darf man schon etwas zumuten. Ich glaube, es ist auch, dort macht der Trainer auch viel aus. Ich muss sagen, Josh Holden in dem ersten Jahr den Gegengolschnitt abgesenkt auf ein Mass, das man Davos eigentlich in den letzten 15 Jahren nicht kennt hat. Das ist bewundernswert. Dort lässt sich auch aufbauen. Wenn die Basis stimmt, kann man auch ein bisschen mehr Angriffslust zeigen. Da erwartet man eigentlich viel Davos, weil auch wieder einmal, wer will das nicht? Aber ich glaube, da ist man auch sich bewusst, dass das wieder einmal sein müsste, mal ein bisschen in ein Halbfinale vordringen. Dort die Final Four sind halt schon noch etwas anderes als regelmäßig im Viertelfinale dabei, aber auch raus.
Hm.
Gilt übrigens auch für Freiburg. Freiburg, wo wir schnell drüber reden wollen. Auch spektakulär, was dort abgelaufen ist. Den Grinch hat man abgesetzt.
Christian Dübe
hat man abgesetzt.
Schande.
Und hat einen Trainer, der noch nicht dumm ist, Roger Rönnberg.
Du bist in Frölunda im Moment in Göteborg noch engagiert.
Dann hast du einen Platzhalter dort für ein Jahr. Ich frage mich dann schon, ist der Typ so schlimm gewesen, dass man den überhaupt nicht mehr hat wollen sehen an der Bande und dafür alles in die Hände von Patrick Emolait mit dem Wissen, dass der auch nur höchstens ein Jahr schafft.
Und mit dem Wissen, dass der Christy Domenico immer noch dort ist, wo der Dübe, glaube ich, der Einzige war in den letzten Jahren, der einen halbwegs im Griff hatte als Trainer.
Bisher, ja.
Also, ich meine, Freiburg hat schon Explosionspotenzial. Also, wenn die schlecht aus den Startlöchern kommen, der Herr Emo, keine Ahnung. Ist halt der neue Trainer, ist immer Unsicherheit verbunden damit. Mal schauen, wie es rauskommt. Und nachher hast du dort so ein paar Tischbomben im Kader, wo jederzeit etwas passieren kann. Möglicherweise ist es im Sprung seine letzte Saison, ist das schon gesichert. Man kann davon ausgehen. Wollt man denn wirklich im grossen Julien Sprunger seine letzte Saison mit einem Übergangstrainer vergeuden, sage ich jetzt mal ganz blöd? Ich finde das wirklich schwierig. Aber ja, man scheint es ernst zu meinen. Das ist sehr erstaunlich.
Basis war, dass man mit dem Gerd Zehnhäuser einen Sportchef gekriegt hat, der nicht Christian Dübe heisst, hat ja ein Doppelband angemacht. Und der Sportchef, der dann Christian Dübe dort ersetzt hat, hat dann schnell mal gemerkt, dass Christian Dübe oder für sich festgestellt nicht die nötigen und nicht das nötige Rüstzeug hat, um so eine Mannschaft weit zu bringen. Ich glaube, vor allem die Serie gegen Lausanne letztes Jahr war ein Augenöffner, weil Lausanne doch sehr systematisch vorgegangen ist. Mit diversen Systemvarianten auch geschafft hat. Das hat man eigentlich gut erkannt, wie Lausanne kann zwischen defensiven und offensiven Umschalten auch mal das Spiel ganz anders auftreten. Was Freiburg jetzt nie gelungen ist. Bei Freiburg hat man immer das Gefühl gehabt, einfach sehr gute Spieler, vor allem in der Offensive auch, die können einen Haufen machen. Aber wenn sie dort immer so gegen System gegenüberstehen, haben sie keine Lösungen. Und Lösungen anzubieten ist eigentlich eine der Hauptaufgaben heute von den Trainern, den Spielern Lösungen anzubieten, um Möglichkeiten, sich auch auf etwas verlassen zu können. Also sich System, wenn du das nicht drauf hast, dann bist du schnell mal entlarvt. Und einfach nur mit der Qualität selber, dann bist du abhängig von der Tagesform und so weiter. Und das ist das, was Gerd Zehnhäuser offensichtlich festgestellt hat. Er hat gesagt, so können wir nicht weitermachen, sonst kommen wir nie hin. Also dann bist du einfach aufgrund von der Qualität immer im Viertelfinale, aber spätestens dort geht es ohne systematisches Vorgehen nicht mehr. Ist aber spannend, weil eigentlich ist Freiburg ja ein Modell, wo man ja, so salopp auch mal sagen würde, die müssen ja gar nicht unbedingt Meister werden von uns aus. Die haben eine wunderschöne Eishalle, sie haben immer ausverkauft, es ist ein Unterhaltungsbetrieb. was ist da dran falsch? Und offensichtlich ist Christian Dübe ein wesentlicher Teil von dem Unterhaltungsbetrieb. Funktioniert denn das noch ohne den?
Das frage ich mich jetzt auch. Also ich finde immer, also man kennt das ja von früher, wenn in der Schule plötzlich eine Stellvertretung gekommen ist für den Lehrer. Und das ist irgendwie immer ein bisschen, es ist nie so seriös geschaffen worden, im Normalfall mindestens. Es ist seich gemacht worden, man hat die Person nicht ernst genommen, weil sie ist ja dann irgendwann weg gewesen wieder. Man hat eher viel mehr geschaut vor der Ferien als einen, zu wenig oder vielleicht auch nicht nur vor der Ferien.
Genau, das waren Seminaristen, oder?
Genau.
Wo gemerkt hast, die arbeiten aus dem Ordner. Also was muss ich jetzt machen?
Und jetzt, der Emo, der ist jetzt dort. Also der hat bisher auch schon Erfahrung gesammelt als Headcoach. Der kommt nicht völlig ohne Rüstzeug, das ist schon klar. Aber also ich glaube, das wird für den eine fast unlösbare Aufgabe. Wenn man dann noch mit einbezieht, dass er noch in der Champions League antreten und Spengler geht auch noch.
Ja.
Also, ich meine, den kann man an sich ignorieren, was den sportlichen Wert angeht. Kann man sagen, er geht raus und spielt es. Und überhaupt, dann könnte man eigentlich den Dübe wieder herstellen. Das wäre genau sein Ding in dem Fall. Und ich finde, es geht auch wahnsinnig viel Charisma verloren, wenn du sagst, eben Unterhaltungsmaschinerie, Gotteron, also du sagst, sie müssen keinen Titel gewinnen. Sie können ja keinen Titel gewinnen. Das ist ja, das wird jetzt den Patrick Emo nicht ändern. Also, nee. Da würde ich jetzt viel drauf wetten. Mache ich aber nicht. Bevor du es versuchst. Aber mit dem Dübe hast du irgendwo, der hat dann etwas dargestellt, hat etwas sehr Seltenes gehabt im Profisport, Humor. Hat sich selber nicht immer nur ernst genommen, was sich in seinem Kleidungsstil dann zum Teil auch niedergeschlagen hat. Eigentlich eine wohltuende Erscheinung. Also ich glaube, die Liga ist ärmer, wenn der Christian Dübe nicht an der Bande steht, ob jetzt in Freiburg oder sonst noch immer. Ich frage mich einfach, wo er denn als nächstes AFAS landet oder ob er sagt, weißt du was, keine Lust mehr. Schenken wir das.
Mal gut, es gibt eine Organisation, die sehr gerne auf Leute setzt, die schon mal bei ihnen irgendwelche Jobs inne haben. Das ist der HC Lugano. Das ist einfach
das. Das ist eine sehr gute Überleitung.
Daran hindert sich einmal zu entfalten. Im Moment sind sie in der dritten vollen Saison mit dem Luca Gianinazzi, wenn es mir recht ist. Oktober 22 hat er von Maxoli übernommen. 2023, 2024.
Das wäre die zweite voll. Ja, genau. Die dritte Saison.
Die dritte Saison, die zweite. Komplett, wo er auch Vorbereitungen können gestalten konnte. Alles gut und recht, dort muss ich sagen. Aber Lugano muss, das ist vielleicht ein ganz subjektives Empfinden, aber wie sonst soll ich es auch beurteilen, muss man aus dem Mittelmaß raus. Man steckt immer dort zwischen 10 und 6 drin. Man kann auch mal weiterkommen. Aber also, Lugano müsste ja mal über 2-3 Saisons so Top 4 sein, wenn man es so sagen. Auf die Tauchfühlung mit der Spitze. Dass man das Gefühl hat, da wächst wieder etwas her. Jetzt hat man wenigstens mal einen Trainer, der nicht nur ein halbes Jahr überlebt und man dann schon wieder austauschen muss. Man hat eigentlich eine Mannschaft, die auf dem Papier sehr gut aussieht. Irschi Sekatsch von Lausanne gekommen, Spieler, der mir sehr gefällt. Böck sicher, robust, einigermaßen gut im Scoring. Letztens hat Lugano eigentlich die beste Sturmlinie von der ganzen Liga.
Türkauflinie.
Scholli Carr. In der Playoff hat man dann gemerkt, wenn Zeit und Raum rarer werden, dann schwinden auch ein bisschen die Scorepunkte. Aber du kannst auch nicht, nur mit einer Sturmlinie kommst du nicht durch Playoffs durch. Und das haben sie ein bisschen gemerkt. Also, sie haben dann schon ein bisschen Unterstützung gehabt, aber so richtig Secondary Scoring, wie zum Beispiel Lausanne gehabt hat, oder halt Zürich, das ist das Mass von allen Dingen, haben sie natürlich nicht. Und das haben sie jetzt, glaube ich, korrigiert. Das ist klar. Also, wenn du schaust, die Leute, die haben, das müsste ein Spitzenteam sein. Nur das sagt man in Lugano schon seit einigen Jahren. Sie haben aber auch noch den Marc Arcobello, der irgendwo seit Jahren auch dort rumturnt und wo man eigentlich seit er weg ist vom SCB nie mehr so wahrgenommen hat als Spitzenausländer.
Er hat noch ein Jahr Vertrag. Und das ist er wahrscheinlich. Er hat jetzt zwei Saisons hinter sich, wo er scorertechnisch definitiv nicht das erfüllt hat, was man von ihm verlangt. Weil wenn er nicht scoret, dann bringt er eigentlich zu wenig. Also das ist einer von denen Importspieler. Letzte Saison 14 Goal geschossen, die Saison vorher 11, in den Playoffs jetzt zweimal nacheinander nicht getroffen. Also gut, Playoffs in der vorletzten Saison sind, glaube ich, die zwei Play-in-Spiele. Da müssen wir, ist die Grundgesamtheit eher klein. Letzte Saison 9 Match, 0 Goal. Das ist das ist zu wenig. Ich glaube, das kann man relativ simpel so sagen. Ich bin gespannt auf den immensen Tschech, den man gehabt hat, Radim Čohorna, der 1,98 gross sei und deutlich über 100 Kilo schwer in Pittsburgh noch gespielt letztes Jahr. Also ein paar Einsätze in der NHL. Bin ich sehr gespannt. Einer von diesen Spielern, wo man dann sich immer fragt, okay, wird es für die einfacher, wenn man ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Platz hat? Oder sind die einfach vor allem in der NHL gewesen, weil sie eigentlich sozusagen die körperlichen Voraussetzungen mitbringen? Und man schaut mal, der nordamerikanische GM an sich hat ja die Eigenschaft, dass er gerne einfach Leute haben, die physisch etwas hergeben. Und dann versucht man, die irgendwie einzubauen. Vielleicht wird ja ein vernünftiger Dritt- oder Viertlinienstürmer daraus. Das heisst dann noch nicht zwingend, dass es funktioniert.
Ja, in der Schweiz. Ein bisschen blenden einmal von dem, weil in der NHL tatsächlich auch anders gewirtschaftet wird. So ein Spieler mit einem Vertrag, wo für die kein grosses Risiko ist, vielleicht minimal oder 1 Million pro Jahr, wo sehr wenig ist dort. Das ist dann schnell einmal gemacht. Wohingegen bei uns musst du eine Lizenz brauchen. Also kannst du dir eigentlich gar keine Fehlschuss leisten. Durch. Eben, das, es ist immer noch ein bisschen so, dass man sich in der Schweiz von dem angeblichen Gütesiegel NHL schon ein bisschen blenden lässt. Also natürlich ist dort viel Qualität drum, aber irgendwann ist dann die Qualität nicht mehr viel grösser als bei uns. Man muss wissen, die Liga ist sehr gut bei uns. Also das sieht man auch wieder, wenn unsere Schweizer verstärkt mit 5, 6, 7 NHL-Spielern auch ein NHL-Team aus Kanadier bei einer Weltmeisterschaft im Halbfinale schlönt. Also da ist schon Qualität drum. Es müssen alles stimmen, sie brauchen den Rhythmus, den sie aufnehmen müssen. Aber eben so riesig ist der Unterschied nicht. Er ist gross, aber vor allem an der Spitze. Nachher, sagen wir jetzt mal auf dem Niveau, wo wir uns bewegen, eben auch nicht, dass also sich so ein Spieler bei uns durchsetzt, das ist gar nicht gegeben.
Also ich bin gespannt. Ich weiss es wirklich nicht. Nimmt mich Wunder, was da kommt, aber wahrscheinlich schon eher einen auf der robusten Seite. Das ist jetzt eine tiefschürfende Erkenntnis. Nein, aber wenn man anschaut, Statistiken in der AHL zum Beispiel, okay gescored, aber jetzt nicht so, dass man sagt, oh wow, da kommt einer und der schießt uns die Liga kurz und klein. Also, ja, mal abwarten, was das wird. Sonst Lugano, das Brutale ist, eben, man hat gute Transfer gemacht. Also Joren van Pottelberg im Goal, wo eigentlich muss dort wahrscheinlich Nummer 1 sein und den Karren ziehen, glaube ich. Bei auch Sympathie für Niklas Schlegel. David Ebischer, der in der Abwehr einer der Umworbeneren war in den letzten Jahren auf dem Transfermarkt. Also eigentlich ist die Qualität schon dazugekommen. Mhm. Man hat nicht wirklich, also, oder hat man, Frage so, hat man jemanden verloren, wo man sagt, das ist jetzt wirklich eine richtige Schwächung? Ich glaube nicht wirklich. Man ist mit Koskinen elend vertraglos geworden. Der finnische Goalie. Man kann jetzt eine Ausländerlizenz mehr brauchen im Ausland. Draussen, auf dem Feld. Gut, der Grandlund, der jetzt bei Servette ist, aber das ist jetzt auch nicht so, dass er dermassen brilliert hat, das musst du sagen.
Das hast du vor allem letzte Saison gar nicht gespürt, das war auch oft verletzt gewesen. Von dem her kein grosser Verlust. Das muss man auch sagen. Der Marco Müller, nicht der Mirko Müller, sondern der Marco Müller, hat schon bei Bern unterschrieben für nächste Saison. Ist leider ein Vorgang, der nicht unüblich ist bei uns in der Schweiz. Soll man sich da noch darüber aufregen? Ja. Eigentlich müsste es einem ärgern. Ja.
Ich ärgere mich immer.
Man kann nichts dagegen machen, oder?
Es hat mich, unser lieber Kollege Marcel Allemann beim Mittag hat mich väterlich angeschaut und gesagt, ja. Sie machen es jedes Jahr ein bisschen früher, weil sie merken, die anderen sind wieder früher dran. Ja. Und er hat jetzt nicht ausgestrahlt, dass man müsste Hoffnung haben, dass es gleich sich ändert. Von dem her, vielleicht muss man sich abfinden damit, aber ich finde, es ist eine Unsitte, dass man, bevor überhaupt ein Bulli gespielt ist, schon Verträge unterschreibt für die darauf folgende Saison.
Ja, was soll das sagen? So, das müssen wir regulieren, wobei reguliert wird in dieser Liga nur etwas, wo eine irgendetwas bringt und nicht, wo sie von irgendetwas abhalten. Aber gut, müssen wir jetzt vielleicht nicht diskutieren. Nein. Zurück zu Lugano. Mittungs halt einfach, sie schleppen zum Teil Spieler mit, die dann dafür sorgen, dass sie eben den Schritt und die Spitze nicht machen. Und das, was dort die Vicky Mante ganz für eine Rolle spielt, weiss ich nicht. Man weiss einfach, gehört viel auch wieder, dass da noch Beziehungen rum sind. Also, nichts
Anrüchungs-
wo nicht koscher wäre, sondern einfach, dass man zu oft Rücksicht nimmt. Eben darum auch mein Spruch am Anfang, wer einmal zu Lugano gespielt hat, hat eine grosse Chance, um wieder dorthin zu kommen. Ich verstehe nicht, dass das soll. Stallgeruch ist okay, aber wenn das der wichtigste Grund ist für den Transfer, dann stimmt etwas nicht. Eben, da hast du zum Beispiel den Samuel Guerra, der in der Verteidigung eigentlich, der war bei Ambri am besten gewesen. Da hat man den von der Wos zurückgeholt ins Tessin und der überzeugt einfach nicht. Das war einmal ein Kandidat für die Nationalmannschaft und von dem Schritt ist er etwa gleich weit weg wie ich. Also, ich war zwar einmal dort drin, haben Weltmeisterschaft gespielt, aber mittlerweile gehöre ich dort nicht mehr zu den Kandidaten.
Aber ist eng.
Ja, also, fast eng
als bei ihm. Wir haben uns schon Hoffnungen gemacht, letztes Frühling, dass du dort vielleicht noch einen Schuss vertreten.
Nicht einmal vor 10 Jahren, aber gut. Und dann ist eben der Arco Bello, den man einfach auch noch mitnimmt. Also, der liefert kein Argument mehr für eine Ausländerlizenz, muss man klar und deutlich sagen. Aber offensichtlich ist er beliebt. Man hat früher schon Spieler gehabt, die man ewig noch mitgeschleift hat und sich dann gleichzeitig gewundert hat, ja, wieso schaffen wir das nicht, wieso kommen wir nicht mehr zurück an die Spitze, wo man den Leistungssportgedanken völlig ausgeschlossen hat. Das ist jetzt da vielleicht nicht der Fall, aber gleich sollte man sich einmal trennen vom einen oder vom anderen, wo einfach nicht mehr ist als Durchschnitt in der Liga. Und wenn du einen Haufen derig beschäftigst oder auch nur schon zu viel, dann kann einer schon zu viel sein, dann darfst du dich nicht wundern, wenn es nicht langt.
Ich bin gespannt, was uns Lugano zeigt. Und du hast vorhin den Marco Müller angesprochen, der zu Bern wird landen in der nächsten Saison. Übrigens auch eine Rückholaktion. Da hat man Lugano auf Ambri damals. Oder? Ja, doch, ja. Stimmt. So ein bisschen verkennte Eigenten gewesen, hat man das Gefühl gehabt. Wobei dann immer die Frage ist, bei Ambri kannst du mehr spielen, kannst du dich besser entwickeln. Vielleicht hätte er sich gar nicht so gut entwickelt, wenn er in Bern geblieben wäre. Manchmal muss man ja auch weggehen, um einen Schritt vorwärts zu machen.
Absolut.
Jetzt kann man sich fragen, ob der SCB dann, er wird, glaube ich, 31 sein nächstes Jahr. Ist vielleicht ein bisschen spät, um einen zurückzuholen. Hätte man dann vielleicht auch schon mit so 26, 27 können versuchen. Aber sei es drum. Es gibt uns so oder so Gelegenheit, jetzt noch über den SCB zu reden, der noch ohne Marco Müller angreift. Und ich muss sagen, wenn ich den Kader anschaue, mir gefällt das. Also, Trainer super, Jussi Tapola. Man hat gesagt, Christian Dübe hat Humor. Tapola hat vielleicht auch Humor. Einfach nicht, wenn es um Eishockey geht. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Da kann man den vorher schon angesprochenen Julius Honka sonst noch fragen, der sich sehr schnell unter der Wollendecke wiedergefunden hat. Und jetzt merkt man schon, Tapola baut die Mannschaft im Prinzip nach seinem Gusto um. Also selbstverständlich unter der wachsamen Augen von den neuen sportlichen Verantwortlichen Martin Plüss und Patrick Bertschi. Aber jetzt ist der Anton Lindholm gekommen, schwedischer, kann man schon sagen, Defensivverteidiger eigentlich, also physisch sehr, auch wieder ein Element. Man hat die Kindschis von dieser Welt, wo man das Gefühl hat, da ist ein Kloten gescheitert, der in Bern eine Heimat gefunden hat. Gerade Wöhr eben völlig humorbefreit spielt. Und dann hat man ja dann gleich noch unter Sander, wo spielerisches Element drin hat. Nemeth ist auch, also ist einer von meinen Lieblingsspielern in dieser Liga, wo er völlig unspektakulär ist, aber macht einfach, es passiert einfach nichts, wenn der rum ist. Und wenn jetzt,
also schon, einfach den anderen.
Genau. Etwas. Und ich finde jetzt die Ausgangslage schon noch spannend. Also du hast Linksschützen, Nemeth und Lindholm, wo im Prinzip theoretisch kannst du sagen, die ersten zwei Verteidigerpaare haben ein defensiv brutal starke Schwed. Das ist jetzt Zufall wahrscheinlich. Und dann kannst du einen Romain Löffel oder einen Untersander zum Beispiel nebenan stellen, wo ein spielerisches Element reinbringt und müsstest eigentlich auf absolutem Top-Level sein, in der Top 4 in der Abwehr. Dann macht man das Experiment mit dem Joel Vermin, wo ich gespannt bin, wo jetzt in der Vorbereitung Verteidiger gespielt hat und wo man jetzt auch offen darüber redet, dass das eine Option sein soll. Finde ich, hat irgendwie noch Charme, weil eigentlich sehr spielintelligent, also nicht eigentlich, ein intelligenter Spieler, vielleicht nicht im Ganzen so spritzig wie auch schon, sieht aber eigentlich Spiel, vielleicht hat man dann plötzlich drei wahnsinnig gute Spielmacher auf der Verteidigerposition und dann hat man ja gleich noch so die Kreis und Konsorten rundherum, wo zusammen mit einem System, das ja dann auch eher darauf angelegt ist, dass man nicht allzu viel Goal bekommt. Ich glaube, es wird richtig schwierig gegen den SCB. Und dann haben wir gar noch nicht darüber geredet, dass da immens grosse Skandinavier ihr Unwesen treiben in der Offensive. Wir lernen neue Namen, Viktor Eiziel und Valtteri Merelä. Zwei Bröcke, die aus Schweden bzw. Finnland dazu stoßen. Also, ich bin ein bisschen Fan, wie man vielleicht merkt.
Wir sind eigentlich immer Fan vom SCB, weil er einfach einen Haufen bewegt, sagen wir es so. Es läuft immer etwas, Grundrauschen ist da. Wichtig ist einfach, der SCB muss sehr gut oder sehr schlecht sein. Das ungesunde Mittelmaß ist für uns auch nicht gut, weil wenn nichts läuft, läuft nichts. Und Mittelmaß ist irgendwie auch schwierig zu kritisieren. Ja, es ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Willst du nicht? Das ist wie schrumpelige Socken. Willst du nicht lieber keine Socken als schrumpelige?
Muss ich darüber nachdenken? Ich würde mich melden, wenn ich zum Schluss
komme. Nein, tatsächlich, was du angesprochen hast, das Experiment, was vor der Hand noch ist mit dem Wärme, eigentlich schlau, weil du brauchst heutzutage Lösungen hin und hin, wenn du unter Druck geratest. Und ein Stürmer, der sich das gewöhnt ist, dass er muss Weg finden zum gegnerischen Goal, wird auch Weg finden, wenn er hinten rauskommt mit Pässe, wo vielleicht nicht jeder Verteidiger bereit ist, zu wagen. Der Gradpass vor seinem eigenen Goal ist ja immer ein bisschen die Hemmschwelle, lieber gegen außen, aber dort holen sie sich schneller. Mitte ist, ich sage jetzt noch, wenn wir anschauen, wie die Liga jetzt läuft, das ist noch eine Möglichkeit, wenn man kann rausspielen kann. Und wenn einer hast, hinten drin, der sich getraut, auch zu schauen und nicht einfach nur zu schieben und die Runde jagt, hast schon mal einen Vorteil. Das Backmanagement, also ich übertreibe jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber wenn der seine Ruhe hat dort hinten und mit seiner Technik wirklich kann schalten kann, dann haben sie vielleicht sogar einen gefunden, der an Patrick Dömmernes erinnert, der natürlich eine Qualität hat, die sonst niemand hat. Das haben wir gesehen bis vor 2 Jahren, glaube ich, in der Liga. Bis vor 3 Jahren.
Henrik Dömmernes,
genau.
Dömmernes.
Der ist aber nicht mehr Meister geworden mit Genf. Der war früher schon weg gewesen, oder? Aber gleich, ich meine, der hat jahrelang dominiert mit seinem und uns beeindruckt mit seiner Spielweise, wie locker der das Spiel managt.
Ich glaube, er ist Meister geworden mit
seinem. Scheibe hinten rausbringt.
Ich glaube, der hat sich verabschiedet, das Meister, aber ist ja gleich.
Also, ja, aber auf jeden Fall
ist das hat uns auch
eine Erscheinung gewesen, wo man immer wieder Aha-Moment hat. Wenn du ansatzweise so etwas kriegst und dann von einem Schweizer, dann bist du eigentlich. Dann hast du etwas gewonnen, oder? Scheinbar ist man bereit, auf seine Angriffskünste vor der Hand mal zu verzichten. Aber wer weiß, den kannst du dann plötzlich auch in einer Jokerrolle einsetzen. Und das ist auch nicht etwas, wo jeder Trainer gerne darauf verzichtet, wenn du so jemanden hast, der bereit ist. Vielfach scheitert das am Ego von einem Spieler, weil er sagt, nein. Stell dir vor, ich bin Stürmer, ich gehe auf Goaljagd, mich als Verteidiger bringen. Das ist, dann bin ich fertig mit meiner Karriere. Wobei, ich glaube, Stürmer sind fast noch eher bereit, um diesen Schritt zu machen als Verteidiger. Weil es gibt nichts Schlimmeres als der Stolz von einem Verteidiger.
Ein Verteidiger, der nicht... Du musst dazu sagen, kannst du schon sagen, was du für eine Position gespielt hast in deiner aktiven Karriere?
Und vor allem am Anfang Mühe gehabt, um zum Einsatz zu kommen. Klar, wenn du nur noch raufkommst, aber wenn es dann heisst, du bist unser 13. Stürmer, das ist ein Bammer. Das ist, also wirklich, dann spielst du lieber 2 Minuten pro 60 als Verteidiger, als 15 Einsätze als Stürmer. Ich mag mich erinnern, mal in der Phase, wo ein Ausländer kam, Brian Hills hat der geheißen, kanadischer Stürmer oder ein Amerikaner, weiß ich jetzt nicht mehr, Brian Hills. Auf jeden Fall hat der die Idee gehabt, ich könnte für ihn Böcke ausgraben. Nur weil das in einem Vorbereitungsspiel passt, habe ich einen Flügelstürmer spielen. Und es ist wirklich ein Seelend gewesen. Ich dachte, nein, jetzt kann ich aufhören. Ich bin nicht einmal gut genug, zum Nazi B-Verteidiger zu spielen. Jetzt muss ich da vorne in den Ecken rumwühlen. Die ganze Zeit hauen sie dir auf die Finger. Du wirst umeinander geschupft. Das kann es doch nicht sein. Das ist kein Leben, oder? Und dann denke ich, muss so schnell wie möglich zurück als Verteidiger spielen. Die Chance habe ich nicht gesehen. Das war vielleicht der Fehler.
Der Joel Vermin sieht sie auf jeden Fall. Ich muss sagen, in den letzten Saisons, oder mindestens letzte Saison, auch öfter eine defensive Rolle gehabt. Also ich glaube, er hat einen Teil mit dem Cahun gespielt. Das ist eine durchaus offensive Linie. Aber ich kann mich erinnern, Simon Moser als Linienkollege und ich glaube Thierry Bader sind sehr häufig mit ihm auf dem Eis gewesen. Und das ist dann eigentlich, also das ist eine Linie, wo ich jetzt das Gefühl habe, wahrscheinlich unangenehm als Gegner versuchen, gegen die etwas zu kreieren, weil einfach doch auf heftige Gegenwehr stossest, das erste Mal. Von dem her, ja, wieso eigentlich? Also, es wirkt nicht unorganisch, ich sage es jetzt mal so. Und wenn es nicht funktioniert, ist nichts verloren. Es ist ein Stürmer, wo ich davon ausgehe, dass der immer noch längt. Irgendwo Middle Six müsste eigentlich gehen. Was machen wir jetzt aus dem SCB? Letzte Saison hat es geheißen, ja, sie sind, haben sich ein bisschen zu gut verkauft, vielleicht sogar. Also overperformed heisst es immer, worauf du sagst, das geht gar nicht. Man kann nur die Leistung bringen, die man imstande ist zu bringen. Aber man hat eigentlich den Tapola-Effekt vermutet. Der Trainer, der die Mannschaft besser macht als ihre Einzelteile. Jetzt sind dazu gekommen, der bereits angesprochene Anton Lindholm hinterin. Drei Ausländer, Aitziel Merele und der Austin Czarnik, spricht man glaube ich aus. Amerikanischer Staatsbürger, zuletzt glaube ich in Detroit unterwegs gewesen. Also auch so ein Pendler zwischen NHL und American Hockey League. Und der Marc Marchand, der in Kloten durch ja, auch gewisse Zündkerzenqualitäten aufgefallen ist. Also man hat ein bisschen Physis und ein bisschen Ekelfaktor dazu bekommen. Meine Frage wäre aber schon, wer macht denn jetzt Goal zu Bern? Oder gibt man einfach jeden Match eins noch? Weil Jussi Tapola schaut schon, dass man einfach hinten keinen überkommt.
Ja, ich glaube, das Ziel hat er schon. Aber ob sich das umsetzen lässt, bin ich nicht überzeugt. Das wird, der SCB ist ja noch kein Spitzenteam im Sinn von, dass man zu den Titelfavoriten zählt. Ich glaube, Top 6 sollte drinnen liegen, wobei eben, Konkurrenz schläft dort nicht. Ich weiss, das ist Phrasendrescherei, ja, aber so einfach ist es nicht. Man hat es letztes Jahr gesehen, die Top 6 zu schaffen, ist eine Herausforderung. Das können sie wiederholen, ob sie schon Top-Mannschaft sind. Das kann sehr schnell gehen. Das hat man gesehen, wie Bern eigentlich vor 3 Jahren noch nie war. Und jetzt sind sie doch wieder in den Playoffs gewesen, fix. Ob es dann schnell geht, der Tappel ist einer, wo man gesagt hat, der braucht ein Jahr, bis mal die Ideen in allen Köpfen vorhanden sind und bis dann verankert sind und das vorwärts geht, braucht es nochmal ein Jahr. Also ja, wir sind dann jetzt in dem Prozess drin, wo man auch die Geduld haben muss. Ich hoffe, die neu installierten Sportdirektoren und Chefs haben die Geduld und haben nicht ganz eigene Vorstellungen, wie der SCB aussehen sollte, weil da ist jetzt doch in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Oder? Und auch jetzt wieder, man hat Martin Plüss, der angefangen hat, einen neuen Sportchef, obwohl man eigentlich schon in die Playoffs gekommen ist, hat man den Sportchef austauscht. Also das ist wieder Unruhe, wo es gibt wieder neue Gesichter, es braucht wieder Zeit, bis sich alles eingependelt hat. Das ist schon das Wichtigste jetzt, dass es sportlich einmal ein bisschen läuft und dann Ruhe ist vor allem. Und dann kann man dem auf dem wieder aufbauen. Also die müssen das Ziel haben, um so schnell wie möglich wieder Meister werden zu können. Oder? Wenn möglich noch, solange der Simon Moser, der spielt, noch spielt, der jetzt nicht mehr im Captain-Team ist, das klingt so wie eine Bestrafung, aber ich glaube, das kann auch Befreiung sein. Ein Spieler, der so ein bisschen in die Jahre kommt. Man hat das bei Matthias Seger gesehen in Zürich, hat dann das Captain-Amt auch mal abgegeben, seinem Nachfolger übergeben und hat dann noch weiterspielen können. Es ist dann irgendwann auch eine Belastung, wenn du nicht mehr so zum Stamm gehörst von den Leuten, die regelmäßig eingesetzt werden. Und du musst gleich Fragen beantworten, dann konstruiert man, das machen wir ja gerne, irgendwelche Probleme daraus, es geht doch nicht, funktioniert nicht die Rolle, die nicht mehr korrespondiert mit den Einsatzzeiten. Ich glaube, von dem hat man ihn befreit. Und Simon Moser ist ja kein Egoman, das weiß man, das spürt man, das sieht man auch, wo man für sich beansprucht, dass er nur als Captain funktioniert, im Gegenteil. Ich glaube, da hat man ihm wirklich gefallen zu tun. Und kann vielleicht sogar noch ein Jahr, zwei mehr aus dem Haus quetschen.
Ich bin gespannt. Also wenn ich den SCB anschaue, ich glaube, also eigentlich muss der Halbfinale, den muss man mindestens sehr ernsthaft ins Auge fassen, ich sage es jetzt mal so. Ausser es passiert irgendetwas Katastrophales. Aber du hast eigentlich zwei gute Goaline. Also der Wüterich hat sich letzte Saison eigentlich etabliert. Also sehr, sehr brauchbare Goalie auf National League Level, ich sage es jetzt mal so, es ist sogar im erweiterten Nazi-Kreis plötzlich dann auftaucht. Reideborn auch, ist irgendwann überspült gewesen, hat man das Gefühl gehabt. Aber eigentlich oberes Regal, eine Abwehr, die eigentlich muss heben, Und dann vorne muss man schauen, wie man es macht. Aber man hat, wahrscheinlich gewinnt man dann eben eher mal ein Match 3-1 als 7-4. Aber ich glaube, im Moment ist man zu Bern noch an dem Punkt, wo man sich freut darüber, dass man überhaupt gewinnt. Und irgendwann die Phase von der Dekadenz, das letzte Mal erlebt, wo der Marc Lüthi im Kari Jalonen gesagt hat, wo die Türen ist, wo es zu wenig attraktiv war, man gefunden hat, man müsse etwas machen. Ich glaube, die hat man definitiv noch nie erreicht.
Ich glaube auch nicht. Man hat vielleicht auch die Philosophie ein bisschen unter das Mikroskop gelegt und gesagt, da müssen wir ein bisschen schauen. Was mir auch imponiert, ist die vierte Linie, die sie haben. Ritzmann, Schild, Sablatnik letztes Jahr, wo man doch auch sieht, da ist der Wille nur, um so etwas zu akzeptieren und nicht einfach für eine halbe Million dreimal Stürmer einkaufen von anderen Teams, was man früher gemacht hat. Was dann halt auch, das sind noch Kollateralschäden von Sven Leuenberger, der einfach ja, Sportchef ist, der sehr viel Geld ausgibt. Das kann zum Erfolg führen, aber es hinterlässt auch verbrennte Erde. Beim SCB ist das viel schlimmer als bei Zürich, wo man einen Milliardär im Hintergrund hat, der das kann ausgleichen kann. Der SCB hat dort auch gelitten, nicht nur gelitten, hat auch Erfolg gehabt, das darf man nicht vergessen. Auch dort Sven Leuenberger, das gehört dazu. Aber die Philosophie kann man nicht ewig weitertreiben, wenn man aus den hockeyrelevanten Einnahmen quasi auch muss das ganze Budget bestreiten. Das funktioniert dort nicht. Hat man gesehen, wie der SCB wirklich unter die Räder gekommen ist. Und jetzt versucht man eben auch in der vierten Linie diese Leute spielen zu lassen und nicht wieder einkaufen. Der Ritzmann hat sich letztes Jahr wunderbar entwickelt, zum Beispiel, das darf man nicht vergessen. Und eine vierte Linie zu haben, die dann entsprechend auch weniger kostet und so eine Leistung bringen kann, das ist im Gegenteil sogar etwas Erstrebenswertes. Ich glaube, da muss man drauf schauen und das machen sie jetzt auch. Die Hoffnung ist ja, dass dafür kommt jetzt ein neuer Sportchef. Und wenn der eine andere Idee hat und sich verwirklichen will und das Gefühl hat, er müsste der Mannschaft seinen persönlichen Stempel aufdrücken, dann muss er dann halt vielleicht Transfer tätigen, wo ihn quasi in ein anderes Licht drücken. Dabei geht es ja nicht um ihn, sondern um die Mannschaft. Aber das ist jetzt noch eine Spielerei. Der Weg, den sie eingeschlagen haben, ist eigentlich der richtige, finde ich. Das geht nämlich auch so.
Ich bin gespannt. Sehr. Sogar. Wer müssen wir noch anschneiden?
Die Lakers.
ZSC haben wir müssen wir?
Über dem Lido kreisen Geier, sagen wir es so.
Sagen wir, was bedeutet das?
Ja, es ist ja der Trainer, ist angezählt, Stefan Hedl, und das hört man jetzt von links, von rechts und aus der Mitte. Dass das so nicht weitergehen kann.
Wieso?
Was ist das Problem? Die Art, die er hat, scheinbar. Und was er halt verlangt, das geht gut, wenn es gut geht. Das klingt ganz einfach. Wenn es nicht mehr gut geht, dann ist die Balance gestört zwischen der Erwartungshaltung und den Möglichkeiten von einer Mannschaft. Und wenn das ein Trainer nicht einsehen will, und dann hat er noch eine Art, die vielleicht nicht... Das kannst du dann aushalten, solange die Stimmung gut ist. Und wenn nicht mehr, dann nicht mehr. Gestützt durch der Sportchef, ganz klar, das ist auch mal die Seilschaft gewesen, die funktioniert hat. Wenn dann die Unterstützung genommen ist. Aber die Lakers sind schon am Scheideweg, das muss man sehen. Die haben lange nicht überperformt, sondern sehr gut performt, weil überperformt gibt es nicht.
Heute noch einmal gehört schon, ja.
Genau. Kann nicht mehr, als man kann. Aber es ist dann einfach alles zusammengekommen. Optimal funktionieren klingt fast niemandem im Sport, oder? Dass du die optimale Leistung rausholst, du bist immer näher dran, aber meistens nicht. Bei 100%, die haben es fast geschafft. Mindestens die Saison, wo sie über 90 Punkte hatten. Letztes Jahr haben sie fast 30 Punkte weniger geholt und sind mit Ach und Krach noch um Playout-Ränge herumgekommen. Was allerdings ja nur, das wissen wir, eine virtuelle Angst ist. Da passiert ja gar nichts. Aber gleich, es war ein massiver Absturz gewesen. Und einige Leute sagen, dort gehören die Herren. Ich glaube, so wie sie performt haben, eben nicht. Die können mehr. Aber wenn sie das nicht mehr herbringen und dann hast du noch einen Trainer, der von der Art her Stimmen gibt, die sagen, man hätte den Assistenztrainer behalten sollen letztes Jahr und den Trainer dafür schicken.
Bert Robertson ist das
gewesen. Jetzt ist es einfach so, dass es quasi, man wartet darauf, dass etwas passiert oder dass es nicht läuft und nachher wird es eine Änderung.
Und dann steht dort ein alter Bekannter aus Bern an der Bande, Johann Lundskog, der neue Assistent ist vom Stefan Hedlund, hat ja offensichtlich mindestens schon mal versuchen als Chef. Ist das denn das Szenario? Oder hat die auch noch irgendwo in Skandinavien einen im Ärmel, der eigentlich nur darauf wartet, dass er darf?
Vermutlich schon. Beim Lundskog, da bin ich eigentlich gespannt drauf. Da hat es immer geheißen, das sei ein Wundermann. Da habe ich so viel drauf und der wird sicher reüssieren als Cheftrainer. dann war er halt beim SCB und nachher bei Mannheim. Und das sind doch zwei Clubs, wo jetzt nicht, sagen wir mal, gross Zeit hast, um dich zu profilieren, sondern da musst du von Anfang an funktionieren. Und wenn du neu reinkommst als Head Coach, ist wagemutig, den Schritt zu unternehmen, direkt zu einem so grossen Club zu gehen. Aber eigentlich, ja, zuerst einmal Head Coach bei einem kleineren Team, wo vielleicht der Druck zu performen nicht von Anfang an so gross ist. Also nicht zu performen, das heisst, du musst nicht eine Spitzenmannschaft sein, sondern einfach deine Punkte holen. Dann hat er vielleicht die Chance in Rapperswil, dass es besser läuft. Ja.
Spannend. Man setzt auch auf drei Schweden in der Abwehr. Das ist zu grapp. Ja. Man scheint da irgendwie in dieser Region sich ein Konzept zurechtgelegt
zu haben. Ja, hat er natürlich hinten drin. Jetzt ist der Ebb schon weg. Der Rest ist eigentlich, hat nicht National League-Niveau, oder? Das ist Swiss League-Niveau. Und da musst du doch sagen, dann braucht es fast vier Schweden hinten drin. Vielleicht auch fünf.
Oder sagen wir sechs. Das ist jetzt also hart. Also Juse, Holm und Jakob Larsson neu sind die drei Schweden. Ich bin gespannt, was der Mika Henauer zeigt. Zu Bern vom Herr Tapola weggeschickt, weil der Spieler ist stark, sage ich jetzt mal böse. Mir hat eigentlich immer gefallen, wie seiner Art spielen. Ist vielleicht einer, der dann genau aufblüht an so einem
Ort. Den habe ich vergessen.
Wo, wer weiß, mit einem soliden, ich sage es jetzt mal platt, mit einem soliden Schweden nebendran, vielleicht ist das für den genau das Richtige, dass er sich kann entwickeln kann.
Vielleicht langen die vier, ja. Weil vorne hat es eigentlich gute Leute. Auch wieder ein bisschen unterschätzt. Albrecht zum Beispiel, sehr solide Center mit einem grossen Wirkungskreis. Dann haben es Leute wie der Lammer zum Beispiel, die können immer etwas anrichten vorne. Aber sie haben halt ihren Glamour-Faktor verloren. Das ist Cervenka, der hat natürlich dem Club, das ist wie eine Schutzhülle um den Club herum gewesen. Und mit dem Cervenka siehst du einfach anders aus. Und wenn du den nicht mehr hast, ja, da fehlt irgendetwas. Außerdem geht der Dattelkonsum in der Region übersehen.
Das bricht zusammen.
Bricht ein. Also was machen die jetzt? Die
sitzen das Reformhaus.
Jetzt auf Dattellager, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Das Reformhaus, das ist völlig im Elend. Ja, müssen Notkredit aufnehmen. Das sind die Folgen, die man so als Zuschauer gar nicht so auf dem Radar hat. Sonst, Ambri, müssen wir, glaube ich, nicht gross diskutieren. Ja, so wie immer, man riskiert etwas, Kubalik zockt man ein bisschen auf Seite von Paolo Duca, dass der vielleicht bleibt. Also, wenn der die Saison durchspielt in der Leventino, dann ist entweder stimmt etwas nicht mit dem, oder man hat richtig Schwein gehabt, irgendwie so. Das ist wahrscheinlich 50-50. Und aber, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, der bleibt?
Ich weiß nicht. Ich bin grundsätzlich nicht gegen die Rückholaktion. Also das ist kein gut, das ist
das Level sein. So hoch, dass du wenig kannst verlieren.
Ja, aber der war so gut, als er zuerst mal da war. Ich mag mich noch erinnern, die haben das beste Powerplay von der Liga gehabt. Das war noch mit Zwerger Kubalik auf dem Flügel, in der Couloir im Powerplay. Das hat funktioniert wie ein Schnürli. Wenn du das nochmal herbringst, wage ich zu bezweifeln. Das ist jetzt so ein paar Jahre älter. Auch das ist nichts Neues. Aber es ist nicht immer so die Hoffnung, dass es wieder so wird, wie es vorher mal war. Kann einmal gut gehen. In der Regel ist es aber eher eine Erwartungshaltung, die man hat, die dann sehr schnell enttäuscht wird. Versuch machen muss es wahrscheinlich. Wobei, ja, nein, ich weiß nicht, ob ich den Mut habe, darauf zu verzichten, muss ich ehrlich sagen. Also, Paolo Duca, wenn du die Möglichkeit hast, Kubalik zu holen, dann machst du es wahrscheinlich. Ob es richtig ist oder nicht, vor allem, wenn er dann einschlägt und dann muss wieder gehen. Also, das ist Gefahr. Eigentlich ist es ja logisch. Wenn er nicht einschlägt, dann hättest du es wahrscheinlich nicht müssen holen. Dann darfst du noch behalten. Aber wenn er einschlägt, ist er weg. Eigentlich ist dort.
Das ist ein bisschen Krux.
Der Clou ist eigentlich schon vergraben. Dort ist ein Catch-22. Sagen wir dem so.
Gut, also schwierig. Kloten. Ich möchte negativ über den Schlufweg reden. Ich bin gespannt, was die machen. Stadion aber wirklich, ich verschricke jedes Mal wieder aufs Neue, wenn ich dort bin, weil ich finde irgendwie, ja, ich habe den immer noch als ein bisschen frischer in Erinnerung und irgendwie so richtig frisch ist er nicht mehr dafür. Sehr herzliche Betreuung, das kann man vielleicht positiv sagen, wenn man als Journalist vor Ort ist. Tatsächlich ist es eine Freude. Ich bin gespannt, was der Nico Oyamäki diese Saison macht, weil der letzte Saison auch als finnischer Topscorer, meine ich, gekommen ist. oder mindestens als sehr guter Schütz aus Finnland, völlig eine gebrauchte Saison gehabt hat. Möglicherweise ist so dann Puff um den unsäglichen, wie hat er geheißen, Fleming, der Trainer, der die Saison angefangen hat, gelegen. Jetzt kommt er nochmal eine Chance über, wer weiß. Aber von denen erwarte ich jetzt wirklich sehr wenig. Und ja. Sorry, sag nur.
Nein, es ist völlig richtig.
Wir wollen abkürzen.
Es ist auch irgendwo durch eine Richtung, oder? Man hat beim Aufstieg gesagt, man will kleinere Brötchen backen und auf keinen Fall wieder in die Grössenwahnsinns-Ära zurückkehren, wo sie fast die Existenz gekostet hat. Thema Bircher zum Beispiel. Das ist schon richtig. Und dann sind sie auch am richtigen Ort. Und dann muss man das auch, finde ich, zulassen, dass man halt unten anfangen muss. Die haben eine sehr gute erste Saison gehabt. Wirklich nicht gut die zweite Saison, was auch lernen muss dort. Und die Verantwortlichen, die müssen Leute einstellen, die rauskommen, die Fachkompetenz haben, und dann müssen sie die arbeiten lassen. Also dass der Präsident und seine VR-Kollegen die ganze Zeit reinreden dort und dann auf Leute hören, die eigentlich nicht drauf hören, also die Einflüsterer, die sie dort haben, das geht nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Wenn man den Beweis jetzt nicht annimmt und immer noch auf die gleichen Leute los, dann hat man einfach nichts daraus gelernt. Und dann hat man es auch nicht verdient, dass es besser wird. Jetzt hat man einen Trainer geholt, Lauri Maria Mäcki. Der muss wissen, wie man Schäden ausbühlt. Der hat einmal in einer Autofabrik geschafft. Und das soll man in Ruhe arbeiten lassen. Ich glaube, dann hat man vielleicht das Glück, dass mit dem Ludovic Weber, den man von Zürich geschenkt gekriegt hat, wie letztes Jahr 3 Derby siegt, sind schon... Ja, so kleine Geschenke erhalten, Freundschaft, kann man sagen. Die haben eine grosse Chance, dass mit einem Schweizer Goalie, der sich schon bewährt hat, eigentlich, können in die Saison starten. Und dann müssen sie hoffen, dass der Trainer auch die Ausländer wieder kann, mit Selbstvertrauen führen. Was dort letztens passiert ist, eben an Jonathan Eng, der im ersten Jahr so gut war, der keinen Fuss mehr voneinander braucht. Das ist nicht möglich, wenn du nicht selber einen Haufen falsch machst als Club. So etwas. Also das ist einfach so. Wenn die Atmosphäre nicht stimmt und ein Haufen Fehler gemacht werden, das wirkt sich auf die Mannschaft aus. Ganz wenige Fehler, was nicht so ist. Bei Kloten ist es so gewesen, das hat man gut gesehen. Also, man soll so weiterarbeiten, in Ruhe aber. Und die Herren, die sich verhalten, auch wie zum Beispiel Angelo Canepa beim FCZ während Jahren, Frau Antegazza in Lugano, die das Gefühl haben, sie wissen alles besser, dabei sollten sie die Finger davon lassen. Das ist das Wichtigste. Gute Leute einstellen und die dann arbeiten lassen und möglichst nichts sagen.
Und am Schluss, jetzt reden wir eine Stunde, wirklich der ZSC-Meister. Es ist einfach so. Gerade die Kaderliste hier vor mir, ich tue sie jetzt nicht vorlesen, aber es ist also, ja. Embarrassment of riches, würde Angus Ach sagen. Es ist also wirklich der helle Wahnsinn. Das einzige Fragezeichen, wenn ihm Simon Rubic etwas zustossen sollte, im Goalie, der letzte Saison so sensationell gehabt hat, dann müsste man etwas machen. Wie der Robin Zumbühl, ja, das ist jetzt wirklich ein Ersatz-Goalie, ohne ihm wählen, zu nahe zu treten im Moment.
Aber der Metzger hat man noch.
Und der ist dann so gut, dass der einfach...
Das ist überragend.
Dann, ja gut, das in der Vorbereitung sind die auch. Der ist wahrscheinlich in der Form von seinem Leben. In der Vorbereitung
Zürich muss auch darüber nachdenken, was passiert nach dem Rubic. Jetzt holt man wieder einen ausländischen Goalie. Ich weiß es nicht. Möglicherweise, aber der Vorteil, den du hast, wenn du einen guten Schweizer Goalie hast, ist ja offensichtlich, du kannst einen mehr draußen einsetzen. Das müsste schon mal das Ziel sein. Nur den Goalie musst du irgendwann besorgen, weil... Die guten Schweizer Goalie, die gute Stellen haben, sonst in der Schweiz, wieso sollen die auf Zürich wählen, um einen Rubic zu ersetzen? Also der Druck ist dann
immens. Relativ gross.
Ja, das tust du nicht an, wenn sonst auch sonst bei einem kann guten Club einen
Goal schlägt. Sonst bei Niklas Schlegel fragen, wie das so ist.
Auf einen grossen Goalie. Vielleicht kriegt man ja den Giannoni doch einmal noch zurück auf Zürich. Dort hat er mal angefangen. Und ich weiß nicht, ja, Giannoni wird, glaube ich, auch 37 oder ist schon 37.
Gehobenen Alter auf jeden Fall. Ich glaube, ich bezweifle stark, dass dort noch mal etwas geht. Aber wer weiß? Das wäre eine schöne Geschichte. Also, Zürich wird Meister. In Aschua verschenken sie Lamborghinis. Bei Aschua, jetzt habe ich das gesagt, was ich mich immer ärgere darüber. In Brudrut, in den Aschua verschenken sie Lamborghinis. Und zu Bern droht uns was? Ich weiß gar nicht. Ein bisschen langweilig manchmal während dem Match, aber physisch sollte ja eigentlich etwas laufen. Also es sollte klöpfen und tätschen, auch wenn es vielleicht nicht so viel Go gibt. Also vielleicht durchaus unterhaltsam. Ja. Und jetzt haben wir episch lange über Hockey geredet, was richtig ist, weil ja die Saison morgen anfängt. Also wir nehmen am Montag auf, vielleicht hören wir es am Dienstag oder später. Dienstag, 17. September geht es los. Wenn wir die anderen beiden Themen gleich noch schnell, die wir uns hier aufgeschrieben haben, vor dem Endspurt noch anpacken. Am Sonntag, Formel 1 GP in Baku gewesen, Aserbaidschan, ist ein Rennen, das gewisse Beliebtheit hat, weil es Spannung und Action verspricht. Und man ist belohnt worden als Zuschauer, wenn man eingeschaltet hat. Das hat ziemlich das eingehalten.
Das im Speziellen und die letzte Zeit sowieso. Also die Formel 1 ist tatsächlich wieder spannend, muss man sagen. Die Dominanz von dieser Ära Verstappen, die scheint vorbei zu sein.
Gott sei Dank.
Im Moment schafft er es nicht einmal mehr auf das Podest. Also wäre eigentlich sogar hinter seinem Teamkollegen Perez klassiert gewesen, wobei Perez eigentlich Spezialist ist für Baku. Er hat dort schon gewonnen, fährt sehr gerne dort und gut. Nur ist der dann abgeschossen worden, oder hat sich selber abgeschossen, besser gesagt, kurz vor Schluss. Aber tatsächlich, Piastri auf dem Podest, dann hast du Russell als Dritten gehabt und der Charles Leclerc, der Bub aus Monaco, als Zweiter. Das macht Spass. Mir macht es besonders viel Spass, wenn der Leclerc nicht gewinnt. Weil kann ich nicht
verkürzen. Hast du schon mitbekommen, ja.
Nein, das will ich nicht. Aber sonst Ferrari gern. Also Carlos Sainz ist mir sympathischer als der Leclerc. Dort schickt man den falsch, habe ich das Gefühl. Ist dann der Sainz und der Perez in den Unfall verwickelt gewesen, in der letzten Runde. Und zu meinem Erstaunen hat dann der Perez gewettert. Wie verrückt, was macht der? Aber also der, der am anderen hinten reinfährt, ist doch die Schuld.
Das habe ich so mal gelernt. Du musst zu jeder Zeit können bremsen können. Lernt man in der Fahrprüfung. Ja. Normalerweise, solange der andere nicht irgendwelche Schikanen vollführt oder irgendwelche Manöver vollführt, die überhaupt nicht vorhersehbar sind, ja, ist das doch so.
Also der ist mit seinem rechten Vorderrad ins linke Hinterrad gefahren und darum hat es der Sainz nachher hat er das Hinterteil nach rechts rausgenommen, was bedeutet, dass er links übersteuert. Und am Anfang hat es so getönt, als ob das der Perez erzählen, dass der Sainz einfach links übergefahren sei. Die sind ja nicht bei den Pucci-Auto.
Oder wie heisst die? Sie sind nicht. Ja, Pucci-Auto hat das bei uns geheißen. Im Solothurn ist ein Pucci-Auto.
Ja, Pucci-Auto. Ist,
ja, immer wenn keine Übung war, ist sensationell.
Genau. Das sind die gekommen mit den. Mit den Chips hat man so vorne reindrücken und die, die dort geschafft haben, haben die Fuchsschwänze mit diesen Chips oder mit diesen langen Stangen. Die haben wir bewundert, die können die ganze Zeit rumfahren.
Grossartig. Ja, sie sind so hinten drauf gestanden dann zum Teil. Ja. Aber richtig, richtig cool. Man fragt sich, was aus denen geworden ist.
Sind das auch die gewesen, die Schiffli-Schaukeln bedient
haben? Das, ja, stimmt. Aber dort bin ich eher unter den Ängstlichen gewesen. Das ist eine von meinen
großen Ängsten,
sie rauszukehren aus der Schiffli-Schaukeln. Wer mich beeindruckt hat, in jungen Jahren offenbar nicht so leicht verängstigt, der Piastri tatsächlich, der vorne weggefahren ist, eigentlich relativ früh. Und der Leclerc im Nacken hatte. Und er hat mich an mich erinnert, wenn ich durch den Aargau fahre und hinten dran kommt irgend so ein Vollpfosten, wo, obwohl ich schon, ich sage jetzt mal, mindestens sehr korrekt fahre, maximal Toleranz ausschöpfen. Aber also ein vernünftiges Tempo drauf haben und dann muss er aber unbedingt auf sich aufmerksam machen, hinten dran, Lichthupe, ganz links raus, den Blinker setzen dann gerne auch noch. Das sorgt bei Menschen wie mir dann dazu, dass sie tendenziell eher noch ein bisschen Licht vom Gas gehen, aber nicht weg. Und der Piastri ist ein bisschen so unterwegs jetzt mit dem. Hat einfach die Position gehalten, hat gesagt, ja, du kannst schon rechts versuchen, aber schau, ich muss jetzt auch gerade ein bisschen rechts. Dann kannst du links versuchen, aber jetzt, das habe ich auch antizipiert. Für das, wie alt ist er? 21? 20? Irgend sowas. Also, recht eindrücklich. Weil eigentlich würde man ja davon ausgehen, über längere Sicht, irgendwann passiert er dann der Fehler. Wenn du permanent einen im Nacken hast, der dich ein bisschen stresst. Gut, irgendwann haben sie dem Leclerc gesagt, das wäre nicht zu viel riskieren. Und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass er ein bisschen den Druck weggenommen hat. Vielleicht war das der Fehler gewesen. Vielleicht wäre er dann noch gekommen, der Bock.
Aber natürlich auch die Reifen sind am Flöten gegangen, am Leclerc, vor allem die Hinterreifen.
Jetzt muss ich aber das nachschauen. Aber
das ist wirklich beeindruckend gewesen, wie der sich nicht aus der Ruhe bringen lassen hat. Also vor allem in der Bremszone dort. Also der McLaren ist auch auf der Bremse. Das war der Überholvorgang gewesen. Der hat lang können auf der Bremse solid bleiben. Der Car ist nicht ausgebrochen, so ist er vorbeigekommen, so hat er sich verteidigt. Aber sehr solid, weil der Leclerc nachher permanent mit DRS oder mindestens, weiß ich nicht, was gefühlt 15 Runden lang mit DRS können angreifen auf dieser Gerade von 2,2 Kilometern. Eigentlich unvorstellbar, dass der nicht vorbeigekommen ist dort.
Ja, erstaunlich.
Aber sehr gut gemacht. Jetzt tut sich eine neue Möglichkeit auf. Der Mann, der eigentlich den Verstappen herausfordern sollte, Lando Norris, hat es irgendwie verbockt, schon in der Quali. Es hat dann geheißen wegen der gelben Flagge. Aber wenn der so angewiesen ist auf einen zweiten Versuch in der ersten Quali-Runde, dann hat er irgendetwas falsch gemacht. Also die Zeit sollte er eigentlich im ersten Versuch reinfahren. Hat er verpasst, von hinten gestartet, trotzdem wie vorne gekommen. Jetzt haben wir die Situation, dass McLaren Red Bull überholt hat, wenn man das vor 4-5 Monaten geschrieben hat, oder wie unser geschätzter Formel-1-Experte Roger Benoit noch in Spanien, BCGP Barcelona, hat man das für unmöglich gehalten. Mhm. Also, und das tut der Industrie gut, da kannst du erzählen, was du willst, Netflix hin, Netflix her, das muss einfach spannend sein dort. Sonst funktioniert das auf Tour nicht. Und das ja, vorneweg so. Von einem, dann noch von einem Typ wie Verstappen, also wo alles andere als ein Sympathieträger ist, finde ich auch für so eine Serie, funktioniert nicht. Jetzt hast du Leute eben wie der Norris, finde ich fantastisch, der Piastri finde ich fantastisch, der Leclerc mag ich nicht, tut aber auch gut, weil er halt etwas ausstrahlt, was andere nicht haben. Dann hast du nächstes Jahr die Konstellation, dass der Leclerc und der Hamilton zusammenfahren. Leider muss ich sagen, der Adrian Newey bastelt am Aston Martin umeinander.
Ja, lieber als am Red Bull, ganz ehrlich.
Ja, aber lieber hätte ich den bei Ferrari gesehen. Das Ferrari sollte auch wieder einmal tatsächlich führen kommen und einen WM-Titel mitfahren können. Aber ja, gut. Vielleicht ergibt sich das ja dann in einem Jahr, wenn die Regeln wieder geändert werden und der Newey kann sein volles Potenzial entfachen.
Apropos WM-Titel. Hm. Rad-WM ist in Zürich. Oh. Ab dem Wochenende.
Erzähl, du bekommst raus bei dem alles, was nicht Fußball und Hockey ist. Bei uns unter dem Sammelbegriff Bundsport.
Ja.
Überhaupt nicht despektierlich gemeint. Das finde ich sehr schön. Bundsport, da gehört Velo auch dazu. Jetzt habe ich gestern eine EM gesehen. Es war Rad-EM. Sind das die Grossen gewesen? Also die Richtigen?
Ja, zum Teil.
Also der Van der Poel, der gewonnen hat.
Man muss jetzt die EM muss man nicht überschätzen, weil es eigentlich ja die WM ist. Also es hat ein paar Kolumbianer, die nicht dabei sind. Der Girmay ist logischerweise nicht dabei. Die Nordamerikaner, aber ein Grossteil der Radprofis, die eine Rolle spielt, ist ja aus Europa im Normalfall. Ja. Muss man jetzt nicht überschätzen, glaube ich, die EM. Ich finde es auch wahnsinnig ungeschickt, die Woche vor der WM durchzuführen.
Also die gleichen Leute, die Woche
später der WM sind. Wer denn sonst? Also du hast einfach Leute, die es nicht machen, die zum Teil verzichten.
Ist das nicht ein bisschen...
Ich finde es nicht intelligent, aber man macht das. Aber jetzt ist ja dann die Heim-WM und auf die schauen wir, weil die sollte ja Freude machen. Du bist ja Zürcher. Also zugewandert, wie die Dialekt verraten. Schimpfst du schon länger Zürcher? Bist du da schon auch drauf? Das irritiert mich jedes Mal aufs Neue. Und in Zürich macht man sich so ein bisschen Unmut breit, dass man Einschränkungen hat während der Rad-WM, weil irgendwie halt gefahren wird auf diesen Strassen, auch mit Velos. Ich bin ja der Meinung, Zürich, die das Gefühl hat, dass sie eine Weltstadt muss von Zeit zu Zeit so Sachen machen. Und dann ist es halt so. Und ich bin vor allem gespannt, was der Marc Hirschi zeigt. Im Strassenrennen, der gönnt im Moment so, ja, der Rennen zweite, dritte Kategorie, Eintagesrennen. Ich wüsste gern, was die Strategie ist, ob man das wirklich bewusst macht, um ein Selbstvertrauen aufzubekommen, oder ob er dermassen gut in Form ist und auch sein Formverlauf jetzt so geleitet hat. Die Strecke müsste man eigentlich liegen, wo gefahren wird.
Wie wird
jetzt
gefahren?
In Zürich? Ja, in der Region Zürich.
Ja, aber wo durch?
Ja, ich kann dir das jetzt
umstellen. Die fahren die also
fährt
die Stadt,
das geht zum nicht. Teil durch die Stadt, dann fährt man Richtung, was ist das, Winterthur, Kyburg dort. Ja. Dann kommt man im Zürich Oberland wieder oben runter, Pfannenstiel. Eigentlich noch schön.
Der Stil ist da vorne am Zürichsee.
Ja, gut, Küsnacht. Man muss durchs Zürich-Oberland aber dafür, ja, oder? Um dort herzukommen. Ja. Und dann fährt man diverse Runden. Ja, klar. Irgendwo muss man ja fahren.
Fahrenstil musst du nicht durchs Zürich-Oberland. Du kannst da vom Bellevue aus.
Nein, aber wenn du von Winterthur herkommst.
Von hinten schon. Aber sie sollen durchauf, nicht durchab.
Gut.
Die sollen liegen.
Ich gebe das so weiter.
Ja, aber nein, es ist, also, man muss doch nicht die Stadt absperren für ein albernes Velorennen. Die sollen in der Braunau draußen rumfahren. Genauso wie der Zirkus Knie, der gehört auf Braunau, damit man den schönen Sexy-Leuten-Platz, den man eigentlich begrünen sollte, nehmen alles zurück, so schön ist er nicht mehr.
Nein, er ist wirklich nicht mehr schön.
Man soll ihn begrünen, dass man den Sexy-Leuten-Platz in Ruhe lassen kann.
Also, ich sage, Hirschi wird Weltmeister, du sagst, hört auf mit dem Seich. Endspurt?
Noch schnell zurück zum Hirschi. Also, mein Lieblingsvelofahrer ist der Wout van Aert.
Ja.
Und wenn der mitfährt, dann wird sicher nicht der Hirschi Weltmeister.
Das weißt du gar nicht.
Doch.
Wieso soll er das nicht
weil es nicht geht.
Aber van Aert ist doch defekt, nicht? Hat sich der nicht gut
da? Ja, aber der ist aus dem alten Holz geschnitzt.
Ja,
er fährt noch Radgewehr. Das heisst nicht mehr Radgewehr, aber es ist Radgewehr.
Ich möchte...
Das sind die,
der hat die Saison abgebrochen.
Ach schon?
Ja, der fährt nicht.
Er ist gestürzt. Ja, ja. Also irgendeiner wird dabei sein, wo meine Vorstellungen von einem Velofahrer entspricht. Wie hat der andere geheißen? Evenepoel. Evenepoel. Pöhl.
Pool.
Pool, sagt man bei den Belgiern. Der ist Olympiasieger geworden, oder?
Mhm.
Ja, genau, der gewinnt.
Also, sind wir gespannt.
Endspurt.
Im Endspurt reden wir zuerst über Sheridan Shaqiri, ganz kurz. Hat der FCB gerettet? Shaq Mania bei dir auch schon angekommen. Im Göpp in der letzten Minute Penalty rausgehalten und dann verwandelt.
Das ist so ein Moment, wenn man kämpft von Shaq. Es ist nicht, dass man ihn über längere Zeit einfach bewundert. Das macht man vielleicht auch, aber das ist genau sein Wesen, oder? Der Moment, wenn man die rausholen, verwandeln oder ein Goal, wenn man sonst nicht sieht, tut dem FCB gut. Der Liga sonst auch, wo er drin spielt, das war jetzt halt Göpp gewesen, aber auch an dieser Veranstaltung tut es ziemlich gut. Der NFL hat nicht gerade jetzt angefangen, aber kürzlich angefangen. Schauen wir wieder begeistert auf RTL jetzt. Gibt es Möglichkeiten, zwar mit ekelhaft viel Werbung, aber was will man machen? Aber wichtiger, Miami Dolphins. Tua
Tango Vailoa heisst der Mann, der jetzt sich am vergangenen Donnerstag wieder einmal eine Hirnerschütterung zugezogen hat. Wieder einmal sagen, weil es die dritte dokumentierte ist. Wahrscheinlich bewegt er sich in einem höheren Bereich. Und das macht einem ein bisschen Angst, weil die Bilder tatsächlich irgendwie verstörend sind. Also,
ist das nicht genau das Problem? Über das reden sie doch die ganze Zeit.
Hat vor zwei Jahren zwei Hirnerschütterungen innerhalb von kurzer Zeit gehabt. Dort auch ist einer, also er bricht dann tatsächlich so zusammen, nimmt seine Hände, macht die sogenannte Fechterposition, also Zeigefinger, würde ich nicht sagen, dass es ein starkes Zeichen für eine Hirnerschütterung ist. Und jetzt wird in Nordamerika tatsächlich darüber diskutiert, ob der muss aufhören, weil jede Hirnerschütterung die letzte könnte sein. Also man hat schon so ein gutes Gefühl im Bauch. Und du tönst natürlich richtig an. Es ist ein ewiges Thema, weil es ein Sportart ist, der davon lebt, dass schwere Männer ineinander reinknallen, was dann dafür sorgt, dass das eine oder andere Hirn in die Türe geschüttelt wird. Man versucht es sicherer zu machen, da gibt es verschiedene Initiativen. Ganz rausbekommen wird man es wahrscheinlich nie, aber das ist jetzt so ein Fall, es wird sichtbarer als sonst, was passiert mit einem, wenn er eine Hirnerschütterung hat, einfach weil seine Konstitution so ist, dass er selbst bei nicht so heftig wirkenden Kollisionen wie jetzt der, der in der Nacht auf den Freitag war, wo er in Damar Hamlin reingeknallt ist, of all people, das ist der Spieler von Buffalo, der einen Zusammenbruch gehabt, der Herzstillstand gehabt vor zwei Jahren, der jetzt wieder spielt. Und wo eigentlich mehr oder weniger im Weg gestanden ist und nicht einmal furchtbar aktive Bewegung gemacht hat. Also, es bringt einem schon ins Grübeln, muss man sagen. Wenn man mich jetzt heute fragen würde, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich sollte er aufhören. Aber ich bin auch kein Arzt. Also, hört nicht auf mich. Wir hören aber auf dich, wenn es um Werbung geht. Marc Odermatt und Roger Federer, das sehen wir einen neuen Clip von einem Mobilfunkhersteller. Du als Vorsitzender vom Federer-Fanclub Safari Bar. Ist das angemessen? Ist eigentlich der Odi, der Marc Odermatt, auf einer Stufe mit dem Roger Federer?
Nein.
Geht das?
Es geht gar nicht, aufgrund von der Sportarten schon nicht. Ski interessiert in der Schweiz, in Österreich und in Vorder-Norwegen von mir aus und so aus Nienen. Und Tennis ist eine Weltsportart, aber das muss man auch nicht vergleichen. Das ist einfach ein bisschen... Ja, der Federer und dann der Odermatt. Nein, das ist nicht die gleiche Stufe. Die Werbung finde ich noch lustig konzipiert. Das ist auch Sunrise, die machen das ziemlich gut. Also muss man sagen, dass mit dem Lift das zieht. Ja, gut, mit der Besetzung bin ich nicht ganz einverstanden. Da ist es rein schon sicher eine andere Stufe, aber vielleicht macht es das genau aus. Der Rodemar schwimmt jetzt auf dieser Erfolgswelle, soll er das auskosten? Gehört ja so irgendwie ein bisschen dazu. Wieso auch nicht, sind zwei Schweizer. Da haben wir doch Freude. So, jetzt schauen wir noch, was eBay macht. Hätten wir auch Freude, wenn es in der Champions League ordentlich Punkte gibt. Wenn wir das sagen, die Champions League ist nicht mehr Gruppenphase. Da hat jeder, was sind es, 8 Spiele?
8 Matches gegen 8 verschiedene Gegner. Also nicht mehr hier ein Rückspiel und dann ja. Gruppen, sondern eine grosse Tabelle.
Und das nennen sie the Swiss Way.
Irgendein Schweizer muss sich das vor 100 Jahren mal ausdenken.
Das stimmt gar nicht. Also die Swiss-Methode, das würde bedeuten, dass nach jeder Runde Begegnungen neu ausgelost werden. Das könnt ihr aber nicht machen, wäre ziemlich schwierig, weil Ticketverkäufe, Stadionbesetzung geht nicht. Also der Spielplan ist bekannt. Ich finde es eigentlich reizvoll. Die Frage ist immer, muss man die Champions League eigentlich noch, muss man nicht noch umbasteln? Das ist eigentlich das Erfolgsmodell. Wobei ich finde, das jetzt schon noch, hat einen gewissen Schal, jetzt einmal nicht mehr die Gruppen müssen anschauen, immer die gleichen Spiele gegeneinander. Jetzt hast du zum Teil Begegnungen, wo schon Top-Mannschaften aufeinander treffen, was sonst auch nicht immer so häufig der Fall ist in der Vorrunde. Finde ich super. Bei eBay komme ich nicht ganz draus, wenn es in der Meisterschaft tatsächlich nicht so wahnsinnig gut läuft. Aber Champions League-Quali haben sie geschafft. Was erwarten wir jetzt von denen? Wie viele Punkte holen die? 8 Spiele? Gibt es dort
8 Spiele?
3 Punkte. Wenn es...
Also, Gegner. Ich sage es schnell. Aston Villa, daheim, Barcelona auswärts, Inter, daheim, Schachtjahr Donetsk auswärts, aber nicht in der Ukraine. Atalanta Bergamo daheim, VfB Stuttgart auswärts, Celtic Glasgow auswärts, sehr stimmungsvoll, aber wahrscheinlich schwierig dann. Und Roter Stern Belgrad zu guter Letzt noch daheim, am 29. Januar.
Ach, letztes Mal.
Ich glaube, es fängt düster an. Aston Villa, Barca, Inter ist nichts zu holen, weil die gerade am Anfang müssen. Die werden noch nicht vorne dabei sein, logischerweise, weil man noch nicht gespielt hat. Das heisst, man will punkten. Dann Schachtjahr, schwierig zu sagen, wieso nicht einen Punkt ergaunern. Dann Atalanta daheim, glaube ich nicht. Stuttgart ist ein bisschen shaky gestartet in die neue Saison. Vielleicht holt man dort etwas, ich sage 8 Punkte. Sieg gegen Celtic und Roter Stern hinten raus und dann nochmal 2 Punkte. 8 ja. Stück.
Jetzt spontan gesagt 9, du gehst jetzt mit 8 noch ein bisschen drinnen rein.
Ja, aber das ist ja gut, dann können
wir es. Lassen wir es doch so.
Du bist einfach ein ewiger Optimist.
Das ist jetzt nicht das, was ich sonst im Alltag so höre. Aber gut, nehme ich gerne entgegen.
Und dann haben wir noch einen letzten zum Tippen. Am Samstag wird geshootet in Basel-Zürich. FCB, FCC.
Ja, muss man sagen.
Wer gönnt?
Nur schon das mit dem Scheck in der Aufstellung.
Schon noch lässig.
Hat das irgendwie wieder einen anderen Anstrich. 2-1.
Für?
Basel. Mit dem Scheck.
Ja, ich weiss nicht, mager schon. Er war schon ein bisschen angeschlagen. Dann schon wieder
und so. In der 85. Macht einen Fall, Rückzieher, ein Penalty, dann ist
2-1. Also, ich sage, mir hat der FCB gegen Nyon nicht gefallen. Zu viel jetzt hat man wieder, gleich wieder relativ viel neu drin. Ich bin gespannt, wie der Celestini dann aufsteht, aber ich glaube, es gibt Spektakel das schon, aber es gibt ein 3-3. Thailand Chaka fliegt wieder vom Platz. Das ist meine Prognose. Das wär's gewesen. Wir müssen noch wortreich erklären. Es könnte sein, dass es unser allerletzter Podcast war, aber ja, einer von unseren letzten. Wir sind aufmerksame Blick-Sportkonsumenten wissen, dass wir einen neuen Fußball-Podcast schon haben. Forza nennt sich der, von unserem lieben Kollegen Tobias Wedermann, wo zuletzt schon der Blair im Cemeiritz Gast war, der Kevin Emes und der Roman Kilchsberger wird sein, diese Woche. Über die Champions League geschwätzt. Also, Fußball gibt es eh schon Podcast. Der Dino wird, wir dürfen es noch nicht genau verraten, aber möglicherweise über sein Fachgebiet Eishockey demnächst auch ausführlich schwätzen. In einem vergleichbaren Format und dann braucht es mehr als Verkehrspolizist nicht mehr. Dann
lass ich den einfach zu. Der Fußball-Podcast heisst Forza, der Hockey-Podcast heisst Zahnersatz.
Hopp. Mal schauen. Zahnlos. Alle. Irgendwie so. Etwas mit Zahnlücken. Wir wollen schauen. So oder so. Aber da müssen wir zuhören.
Gern geschehen.
Kein Blödsinn.
Ade.
Pro und Konter.